Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Das kann mir doch niemand erklären.
Moment mal, wie kommt denn der Erklärbär hier hin? Hm?
Naja.
Schönen guten Morgen, die SWR 3 Morning Show hier. Also, hallo.
Jetzt geht's doch um Bären.
Ja, es geht um einen Ehrenbären gleich. Ja? Und den Ehrenbär auf der Berlinale, den hat Steven Spielberg, der große Regisseur, gestern verliehen bekommen.
So.
Ja, das ist ja wohl auch klar, oder?
Kann mir trotzdem niemand erklären. Was ist denn ein Ehrenbär? Bin ich vielleicht kein Ehrenbär?
Nee, du bist kein Ehrenbär. Du bist jemand, der Honig frisst, faul rumliegt und falsche Sachen erklärt.
Es ist eine ehrenwerte Aufgabe, Honig zu essen.
Nein. Also Steven Spielberg hat den Ehrenbär bekommen. Da kannst du machen, was du willst.
Ja.
Und wer da alles dabei war, welche Promis auch, das wird uns SWR3-Promi-Reporterin Christina Hortenbach gleich erzählen. Und auch wie Spielberg selber reagiert hat auf
das. Meinetwegen.
Ja.
Aber ich bin auch ein Ehrenbär.
Jetzt leg dich mal wieder hin, das machst du ja sonst auch.
Ja.
Wenn es gerade ein bisschen mumpfig klingt, dann liegt das daran, dass wir uns hier gerade verneigen
im
Studio.
Ja, und zwar tief.
Wir verneigen uns tief vor Steven Spielberg, sagen wir ruhig der große Steven Spielberg. Das wisst ihr, er ist einer der erfolgreichsten Regisseure aller Zeiten.
Ah, dafür hat er einen Oscar bekommen, sehe ich gerade. Aha.
Dafür und für den auch, nehme ich an.
Ja.
Hm? Mit seinen Filmen hat er mehr als 10 Milliarden Dollar eingespielt. Wir können die gar nicht alle aufzählen, von E.T. über Jurassic Park, über Jäger des verlorenen Schatzes etc.
Schindlers Liste und.
Seine Filme lieben die Menschen einfach. Viele davon sind Kult. Deshalb hat Steven Spielberg gestern auf der Berlinale den Ehrenbären bekommen und sich vorher auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten gestellt. Und der Promi-Reporter, zum Beispiel Christina Hortenbach, war für SWR 3 dabei.
Wenn Steven Spielberg eine Pressekonferenz gibt, dann wird's unterhaltsam. Denn der Mann weiß einfach, wie man Geschichten erzählt. Das fängt schon bei seinem Namen an.
My name, which is an Austrian name.
Spielberg ist österreichisch. Für meine erste Produktionsfirma mit 13 Jahren habe ich Paramount kopiert und daraus Playmount Productions gemacht, also Spielberg-Produktionen. Auch den Berg als Bild habe ich geklaut. Es heißt, dass in meinen Filmen immer Spiel drin ist. Das erlaubt mir, immer Humor in die Filme zu bringen, egal wie schwer der Stoff ist.
Moments of the story.
Seit 1959 dreht Steven Spielberg Filme, darunter Klassiker wie Der weiße Hai, E.T., Krieg der Welten, Indiana Jones, Die Farbe Lila. Welchen Film liebt er besonders? Welcher war schwierig? Es ist ein Klischee, aber meine Filme sind wie meine Kinder. Ich habe keinen Liebsten. Der weiße Hai war technisch der schwierigste. Emotional, lange Zeit Schindlers Liste, jetzt die Fablemans.
Der weiße Hai, the most emotional film I was ever involved in, was The Fablemans.
Diesen Film über seine Familie hat er während Corona begonnen. Schuld daran ist auch seine Mutter.
She wanted to jump in the army jeep and pile us all in to go look at the stars.
Wenn sie sich die Sterne in der Wüste Arizonas ansehen wollte, hat sie uns einfach ins Auto gepackt. Vor ihrem Tod hatte sie jahrelang ein Restaurant. Sie hat immer gesagt, ich habe euch so viel gutes Material geliefert. Wann willst du das endlich benutzen?
I've given you so much good material. When are you going to use that material?
Schönen guten Morgen, Wirbi und Zeus hier in der SWR 3 Morning Show.
Ja.
Es ist ja so, dass um kurz vor 7 die psychosoziale Komponente im Spätwerk...
Niemanden interessiert, Entschuldigung.
Vielleicht noch nicht die große Rolle spielt, wollte ich sagen,
nein,
aber dennoch...
Okay, nein, weil ich frage mich gerade, du kannst gerne über Kafka später sprechen.
Ja.
In welcher Welt leben wir eigentlich?
Oh, ist es soweit?
Ja.
In welcher Welt leben wir eigentlich?
Wie kommst du darauf?
Was ist das für eine Welt, in der ich solche Meldungen lesen muss?
Ja, was denn für Meldungen?
Es geht um ein Metallunternehmen in Baden-Württemberg.
Ja.
Und in einem Haustarifvertrag haben die 2018 mit ihren Mitarbeitern vereinbart, dass es neben Lohnerhöhungen auch zur Sanierung der sanitären Einrichtungen im Altbau bis zum 30. Juni 2019 kommt.
Also, ich breche es mal runter in normales Deutsch, Klo kaputt.
Ja.
Und die haben die Sanierung der Toiletten sogar in den Tarifvertrag geschrieben.
Richtig, versprochen bis in Juni 2019.
Finde ich jetzt soweit
fertig.
Nicht ungewöhnlich.
Ja, pass auf.
Ja.
Werde dies nicht eingehalten, sollten die Löhne ab Juli 2019 um weitere 0,5% erhöht werden. Also, Klo nicht repariert, Lohn hoch.
Jetzt lass mich raten, Klo wurde nicht repariert.
Richtig, ja.
Und jetzt sagen die, wir wollen jetzt die Kohle haben.
Genau.
Weil
jetzt gibt es ein paar Beschäftigte, die fordern diese 0,5% Lohnerhöhung.
Und das Ganze geht jetzt bis vors Bundesarbeitsgericht?
Ja, ich wollte gerade fragen, wen interessiert der Scheiß, aber...
Ja, Scheiß in dem Zusammenhang spielt natürlich eine ganz andere Rolle. Ja,
aber jetzt muss ich das Bundesarbeitsgericht damit beschäftigen. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, da frage ich mich, in welcher Welt leben wir eigentlich? Da bin ich ganz bei dir. Nur 4 Tage pro Woche arbeiten und trotzdem volles Gehalt verdienen, das klingt ja zunächst mal sehr gut.
Ja, rund 70 Unternehmen in Großbritannien haben das getestet im bisher weltweit größten Versuch und das Ergebnis total positiv.
Das wisst ihr schon, wenn ihr gestern die SWR3 Morning Show gehört habt. Da haben wir diese Studie nämlich vorgestellt. Jetzt schauen wir mal weiter, wie das hier in Deutschland aussieht. Da ist in Sachen 4 Tage arbeiten noch nicht ganz so viel los. Aber es gibt auch hier einzelne Unternehmen, die das schon angefangen haben. Zum Beispiel ein Handwerksbetrieb in Überlingen. Da arbeitet Mario Kuhfeld als Meister. Mario, ihr habt die 4-Tage-Woche schon seit mehreren Jahren, arbeitet 38 Stunden von Montag bis Donnerstag. Was ist denn für dich der größte Vorteil?
Ja, der größte Vorteil ist natürlich, dass wir den Freitag frei haben und dass wir demnach den komplett frei, sag ich mal, takten können. Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich das Ganze für eine Weiterbildung nutzen kann und kann demnach freitags noch den Betriebswirt machen eben. Und das wäre bei einer 5-Tage-Woche fast nicht möglich gewesen.
Trotzdem ist es natürlich weniger Arbeitszeit insgesamt. Wie haut das mit dem Neudeutsch Workload, also Arbeitsaufwand, auch hin im Vergleich zu 5-Tage-Arbeiten?
Also man schafft seine Arbeit trotzdem relativ gut. Das war am Anfang tatsächlich, kann man sagen, so das erste halbe Jahr eine größere Umstellung, weil einfach, ja, wir arbeiten natürlich irgendwo in einer körperlichen Branche und wenn der Körper dann am Tag mal eine Stunde mehr, ich sag's jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt, eine Stunde mehr funktionieren muss, dann ist es einfach eine Routineveränderung. Und demnach hat man das natürlich dann gerade am Anfang gemerkt. Aber wenn man das Ganze dann mal eingespielt hat über eine gewisse Zeit, ist es fast keine Mehrbelastung mehr.
Die 4-Tage-Woche soll ja auch dafür sorgen, und das stand auch so in dieser Studie aus Großbritannien, dass Mitarbeiter weniger krank sind, weniger Burnout gefährdet, motivierter. Was macht's mit dir? Merkst du einen Unterschied?
Ja, auf alle Fälle. Also man merkt natürlich schon, wenn man nach so einem 3-Tages-Wochenende wieder in die Woche startet man mit einer anderen Motivation, wie wenn man einfach, ja, ich sag jetzt mal, nur die 2 Tage hatte. Und das ist natürlich ein ganz klarer Grund. Da läuft es unter der Woche schon deutlich besser von der Hand. Da gibt's mehr Kommunikation, da sind die Leute einfach motivierter. Das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, ja.
Jetzt seid ihr dran, SWR3-Land.
Wäre die 4-Tage-Woche auch was für euch? Stimmt ab auf unserem Instagram-Kanal oder 07221211.
Genau. Könnt ihr eine Message schicken oder anrufen. 07221211. 4-Tage-Woche ist super in der Arbeitswelt, sagt die bisher weltweit größte Studie aus Großbritannien. Und wir schauen heute früh, wie das bei uns aussieht in Deutschland, speziell auch in SWR3-Land, und haben euch gefragt, die SWR3-Hörerinnen und Hörer, wie wird das bei euch gehandhabt? Habt ihr vielleicht auch schon die 4-Tage-Woche oder ist das gar nicht möglich? Verena zum Beispiel hat ins SWR3-Studio geschrieben.
4-Tage-Woche sofort. Ich bin Busfahrerin im Allgäu und schaffe momentan 6 Tage die Woche und wir beknien unseren Chef schon lange, dass wir das dringend brauchen. Wir haben zu wenig Fahrer, weiß jeder, aber die Fahrer, die da sind, können die fehlenden nicht endlos auffangen. 10 bis 14 Stunden täglich hinterm Lenkrad ist irgendwann nicht mehr möglich, daher sofort die 4-Tage-Woche.
Heiko aus Tauberbischofsheim hat sich bei uns gemeldet.
Ich denke, gegen die 4-Tage-Woche hätte prinzipiell, denke ich jetzt mal, keiner was. Aber die Frage ist halt, ob Firmen da dann auch mitspielen. Und viele werden es nicht machen, da braucht man nicht drüber reden, weil alles, was freiwillig ist, da haben ja manche schon ein Problem damit. Aber prinzipiell würde ich es eine gute Sache finden. Da wird auch in vielen Bereichen vielleicht dann auch effektiver gearbeitet, weil halt dieser eine Arbeitstag halt dann wegfällt.
Sandra hat auf unserem Insta-Kanal geschrieben, wir haben es in unserem Betrieb zum 1.1. dieses Jahres auf Bestreben unseres Chefs eingeführt, also die 4-Tage-Woche, und es funktioniert super. Vor allem die Baustellentrupps können effektiver arbeiten. Die Tage sind mit 9,5 Stunden schon lang, aber es geht noch und der zusätzliche freie Tag ist für alle ein Gewinn bzw. Ausgleich. Insgesamt ist unsere Wochenarbeitszeit leicht reduziert bei gleichbleibendem Lohn. Ich feiere es.
Anke spricht ein Problem im Handwerkerbereich an.
Ja, guten Morgen zusammen.
Morgen.
Mein Mann hat einen Handwerksbetrieb und natürlich wollen auch unsere Mitarbeiter nur 4 Tage in der Woche arbeiten. Und jeder versteht das, jeder findet das gut. Aber wenn man dann den Kunden sagt, dass freitags keiner kommen kann, weil die Mitarbeiter leider nicht arbeiten, dann herrscht da doch ziemlich großes Unverständnis. Also Für sich selbst findet es jeder gut, aber wenn dann Handwerker freitags nicht kommen kann, sieht es schon ganz anders aus.
Und Martin hat sich noch gemeldet bei uns.
Hallo, ich bin LKW-Fahrer und könnte bei einer 38-Stunden-Woche am Mittwoch Schluss machen. Würde ich super finden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das Buch war schon ein Bestseller, ein absoluter Hit. Wann wird's endlich wieder so, wie es nie war? Von Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff.
Du hast das Buch gelesen, ich noch nicht. Muss es aber jetzt machen, weil du hast so geschwärmt.
Ich hab's geliebt. Es gibt ja mehrere von ihm, alle autobiografisch, und er hat eine große Gabe, Tragik und Humor miteinander zu vereinen. Morgen nun kommt der gleichnamige Film ins Kino. Auf der Berlinale hat er Weltpremiere gefeiert. Filmfrau Anna Wollner hat den Film schon gesehen.
Anna, super Buch, aber sicher echt schwer zu verfilmen.
Absolut. Ist denn das gelungen?
Ich bin wirklich ganz verzaubert davon, was Regisseurin Sonja Heiß mit der autobiografischen Familiengeschichte von Autor Joachim Meyerhoff gemacht hat. Fürbi, du hast das Buch ja gelesen, du weißt ja, wovon ich rede. Das ist eine Familiengeschichte in der Psychiatrie in den 70er, 80er und 90er Jahren in der Nähe von Schleswig. Die Direktorenvilla auf dem Gelände inmitten der Patienten. Der Vater Professor, drei Söhne, Josse ist der Jüngste, und die Mutter, ja, die ist leicht depressiv.
Ist das wieder Italien?
Ja. Merkst du, wie es sofort 2-3 Grad wärmer wird, nur weil du aufs Bild guckst?
Stimmt.
Hab die Heizung hochgedreht, war arschkalt.
Das ist die Grundstimmung im Film, so eine Aneinanderreihung von Momenten mit sehr viel Situationskomik, mit sehr viel Herz, und wir sehen einfach dabei zu, wie Josse erwachsen wird, mit allen Hürden eines Teenagerlebens.
Das Buch war ein Bestseller, haben wir schon gesagt. Wird der Film denn auch ein Hit?
Ich hoffe, denn ich habe lange nicht mehr so eine gelungene Romanverfilmung gesehen wie diese hier. Egal, ob man das Buch kennt oder eben auch nicht. Also es ist liebenswert, es ist durchgeknallt, es ist warmherzig. Das ist komisch absurd, vor allem das Leben auf dem Psychiatriegelände und wie die Patienten von der Familie ins Familienleben integriert werden. Ich habe wirklich Tränen gelacht und Tränen geweint, auch weil es so eine großartige 70er- und 80er-Jahre-Ausstattung ist. Fulminante Schauspieler, vor allem Josse, in drei Altersstufen von drei Schauspielern gespielt. Der Film hat ein ganz großes Herz für seine Figuren und ich habe ein ganz großes Herz für den Film. Ich mach's einfach. Höchstwertung. 5 von 5 Elchen.
Moment. 5 von 5 Elchen?
Sag mal, wann hast du zuletzt 5 Elche gegeben? Wie kommt denn das?
Ja, ich bin auch großer Fan des Buches und ich habe mich einfach rundum wohlgefühlt. Das belohne ich jetzt einfach. Der letzte Film mit 5 Elchen, das war, glaube ich, Top Gun. Du siehst, ich mach's nicht oft, aber wenn, sind diese 5 Elche verdient.
Wann wird's wieder so, wie es früher nie war? Kommt demnächst in die Kinos in SWR Dreiland. Moin, das wechselhafte Schmuddelwetter kommt erst ganz langsam nach SWR Dreiland. Da ist es trotzdem heute nicht so richtig schön wird am Himmel.
Das ja, woran liegt es?
Ja, das liegt daran, dass wieder Sahara-Staub in der
genau
Luft ist.
Genau so schaut es aus.
Und dadurch ist es ein bisschen trüber. Wetterbauer Zeusinger nochmal bei uns. Und da ist zum Beispiel Lena aus Altorf. Die wollte unbedingt die Wetterregeln zum Sahara-Staub nochmal hören, die wir
das
heute
ist doch für einen Typen wie mich überhaupt kein Problem.
Das habe ich mir gedacht.
Zack, da sind sie schon.
Ja, dann mal los. Hm?
Sind die Beduinen alle taub? Haben Sie im Ohr Sahara-Staub?
Vielen Dank, Wetterbauer Zeusinger. Nein. Ich meine, das, was Sie da gerade gesagt haben, das mag ja sein, aber es geht ja um den Staub, den es hier zu uns hintreibt. Das ist ja unangenehm, wenn das Zeug überall ist.
Ja, so ne? ist ja, es. Ja, klebt dir ums Auge Staub aus der Sahara, brauchst du beim Schminken kein Mascara.
Das wäre ja wieder praktisch. Ja. Ja. Vielen Dank, Wetterbauer Zeusinger.
Nein, Moment. Immer also noch eine. Ja, Sie haben noch eine, klar. Mhm. Also, wenn's den Sahara-Staub in jede Ritze treibt, kann sein, dass es sogar im Schlüpfer reibt.
Oh Gott. Bonjour, Messieurs, Dames, die SWR3 Morning Show hier. Croissants im Café, leckeres Essen, glamouröse Partys. Das ist Paris, zumindest in der Serie Emily in Paris. Und genau das wollen offensichtlich ganz viele auch. Wollen das erleben, wollen das sehen, wollen das spüren.
Seit dem Erfolg der Serie sind die Drehorte da auch echte Touri-Hotspots.
Die Fans sind begeistert und machen, genau wie Emily in der Serie, überall Selfies. Für die Anwohner dagegen in Paris ist das die Hölle. SWR3 Paris-Reporter Martin Schmitz hat mit ihnen gesprochen. Wie sind denn die Reaktionen auf den Touristenboom an den Drehorten?
Ich habe unter anderem mit einer Anwohnerin gesprochen, die seit ihrer Geburt an der Place de l'Estrapade im Zentrum von Paris wohnt. Sie hat mir erzählt, dass Reisende vielleicht die prächtigen Gärten oder die Sorbonne-Universität ganz in der Nähe besucht haben, aber das vorher unscheinbare Plätzchen, in dem Emily in der Serie wohnt, das habe sich total verändert.
Beaucoup plus de monde, un passage.
Es gibt viel, viel mehr Leute. Ein ständiger Durchzug von Touristen, die Selfies mit Baskenmützen in allen möglichen Farben machen. Bei Jugendlichen verstehe ich es ja noch, aber es kommen Erwachsene, ganze Familien, Rentner. Das lässt einen wirklich an der Menschheit zweifeln.
Sur l'humanité.
Wie macht sich der Emily-Hype ansonsten in der Stadt bemerkbar?
Also für einen Tisch in einem von Emilys Lieblingsrestaurants muss man jetzt teilweise Wochen im Voraus reservieren, hat mir eine Anwohnerin gesagt. Und laut dem französischen Meinungs- und Marktforschungsinstituts IFOP hat sich das Image von Paris unter amerikanischen Fans der Serie massiv verbessert. Das Institut spricht von einem Emily-Effekt. Die Fans halten Paris für sauberer, vermuten dort seltener Ratten und sie glauben auch, dass die Serie wirklich das typische Leben in Paris darstellt. Die französischen Medien machen sich über das Klischeedenken übrigens gerne mal lustig, sind zu Teilen aber auch genervt. Die Zeitung Le Monde schreibt nach der zuletzt angelaufenen dritten Staffel der Serie: Zeit für eine Staffel von Emily außerhalb von Paris. Netflix hat trotzdem eine Staffel 4 angekündigt.
Schön ist auch, die vermuten weniger Ratten
ja,
in Paris.
Ja, natürlich, das ist ja auch so.
Hier irren sie meiner Meinung nach. So, wo hat euch denn schon mal eine Serie so inspiriert, dass ihr gesagt habt, da will ich unbedingt hin?
Das muss ich sehen.
Oder da muss ich unbedingt ein Foto von machen, ein Selfie von machen, wie auch immer. Seid ihr auch so? Gebt es ruhig zu. 07221 2011. Ihr könnt auch eine Message durchschicken.
Ich war mal in Dubrovnik.
Wegen, was ist das? Game of Thrones?
Game of Thrones, ja.
Ja, okay.
Ich war allein.
Du warst der Einzige, der da ein Einzige, Foto machen wollte. Okay. 07221 2011. Emily in Paris mit Lily Collins, einer der ganz großen Serienerfolge der letzten Zeit. Paris in einem sehr netten Licht dort zu sehen. Und deshalb wollen auch viele dahin und wollen an diesen Originalschauplätzen ihre Selfies machen. Für die Anwohner ist das oft die Pest, weil es einfach total überlaufen ist, stellenweise.
Ich habe gerade erzählt vorhin, dass ich in Dubrovnik war wegen Game of Thrones und es war so brutal voll. Die Stadt ist eh voll, aber das war Hochzeit von Game of Thrones und es war unglaublich.
Trotzdem, wir sind alle nur Menschen und natürlich reizt uns das, ja, so eine Stelle dann auch mal im Original zu sehen. Wir wissen natürlich, dass die Filmleute auch viel verändern, logischerweise. Manchmal ist man dann ganz enttäuscht, weil es gar nicht genauso aussieht.
Echt, die machen das?
Ja, das
die
ist
schwindeln.
Ein einziger Schwindel manchmal. So, aber wir haben euch gefragt, SWR Dreiland, wo wart ihr denn schon oder was wolltet ihr unbedingt mal sehen aus dem Film oder aus dem Fernsehen oder aus irgendwelchen Internet-Streaming-Serien?
Chiara hat uns geschrieben, ich musste in New York City unbedingt zu dem Haus, in dem Monikas Apartment liegt. Monika aus der Serie Friends.
Ja, und dann hat sie da auch ein Selfie gemacht. Ulrike Ballerschef sagt, der Friesland-Krimi wurde in Leer gedreht. Leer in Ostfriesland halt. Wir kannten die Stadt nicht, haben einen Kurzurlaub gemacht und sind so begeistert, dass wir dieses Jahr schon wieder hinfahren.
Schönen guten Morgen. Wen haben wir da?
Ja, guten Morgen, ihr zwei Spaßvögel. Hier ist Jana aus Karlsruhe. Ganz klar, Mystic Falls in Amerika. Ja, Vampire Diaries lässt grüßen. Alla, schönen Tag noch. Tschüssi.
Ja, okay. Ich war schon zweimal in Berg. Also geschrieben B-E-R-G-U-E-S. Das ist der Drehort von Willkommen bei den Stieß.
Großartiger Film.
Ein kleines und ruhiges Dörfchen, schreibt Angelika. Da fährt sie immer wieder gerne hin.
Ralf Bayer, ich war beruflich in der Ecke Niederkaltenkirchen, was ja eigentlich Frontenhausen ist, und habe den Franz-Eberhofer-Kreisel besucht und bin einmal im Kreis gefahren.
Ich denke, das haben schon Tausende gemacht inzwischen aus den Eberhofer-Krimis, dieser Kreisel.
Und der heißt wirklich Franz-Eberhofer-Kreisel mittlerweile.
Hallo SWR3-Team, schreibt Tina. Wir sind nach Matera in Italien gefahren, nachdem James Bond dort gefilmt wurde. Und es war großartig, hat unsere Planung beeinflusst. Ursprünglich wollten wir gar nicht unbedingt dahin, aber dann eben doch.
Deswegen. Und Susanne war auch in New York City. Sie mag den Film Wenn Liebe so einfach wäre, hatte da den gesehen. Und mitten in Manhattan haben sie gesagt, da wollen wir mal in dieses Hotel. Mhm. Und dann die große Enttäuschung.
Ja, verkratzt, runtergekommen, schäbig ohne Ende, wenn man die Badezimmertür geschlossen hat, fiel der Föhn von der Wand und so weiter.
Ja,
das
gut.
Hat natürlich damit zu tun, dass möglicherweise nur die Außenaufnahmen von dem Hotel
so was waren. Machen die beim Film, die schwindeln und drehen die Innenaufnahmen ganz woanders.
Und dann haben wir noch einen.
Hallo, hier ist der Peter aus Würzburg, der zugeben muss, dass er extra nach Venedig gefahren ist, weil er auf Donna Leon und Commissario Brunetti steht. Wir haben uns damals ein Buch geholt, das gab es, Venedig mit Commissario Brunetti. Und da konnte man dann die einzelnen Örtlichkeiten, die in den sowohl Büchern als auch in den Filmen immer gezeigt wurden, so richtig nachlaufen. Und dann so richtig diese wunderbaren Effekte, ah ja, genau, das war doch die Stelle an der und so weiter. Also fand ich richtig klasse, kann ich jedem nur empfehlen.
Danke SWR Dreiland für all eure Mails und Stimmen.
Ja. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weiß-blauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen?
Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge Körner für meinen Bruder Startender Block.
Ah, Startender Block. Das ist doch dieser Sprinter.
Ja, genau, von den Innenbahn-Irokesen.
Aha, du besorgst ihm Körner, denn er hat bestimmt irgendwo ein paar Körner liegen lassen.
Ja, so ist es schon wieder. Hm. Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Mittwochsmoikaner. Erst wenn die Stimmung bei den Eintracht-Frankfurt-Fans nach der 0-2-Niederlage gegen Neapel nur so mittel ist.
Scheiße. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber Napoli ist schon bockstark, muss man sagen.
Erst wenn Wetterbauer Zeusinger auch zum Sahara-Staub eine Wetterregel hat.
Sind die Beduinen alle taub? Haben sie im Ohr Sahara-Staub?
Und erst, wenn SWR3-Hörerin Sonja uns mal kurz rüffelt.
Nicht immer so negativ über den Sahara-Staub reden. Hallo, Naturdünger. Bitte alles zusammenfegen und in die Blumenpötte und in die Gartenlaube legen.
Ja, erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten.
Ja.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.